In der heutigen Folge geht es um die Inszenierung. Hierfür habe ich mir einen Spezialisten eingeladen, mit dem ich nicht nur über Offline, sondern auch über Online-Inszenierungen spreche, warum gerade hybride Events so interessant sind und was man von ihm als Regisseur alles lernen kann. Viel Spaß beim Anhören. Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir, Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Von und mit mir, wie immer, Sonja Gründemann, wie schon in der Ankündigung gesagt. Und heute geht es um ein besonderes Thema bzw. um einen besonderen Gast. Ich habe nämlich einen Interviewgast hier, den großartigen Matthias Messmer. Yay! Hallo Matthias.
Vielen Dank, liebe Sonja.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und zwar nicht nur aus dem Grund, in diesem Moment einen schönen Gruß an Joachim Rumor, falls er uns zuhört, der gesagt hat, Sonja, ich wünsche mir Matthias bei dir im Podcast. Und das hat natürlich vielfältige Gründe, über die wir gleich sprechen werden. Denn du bist der Mensch, der mir als Schauspieler sagt, was ich auf der Bühne tun soll. Mhm. Du bist nämlich Regisseur. Mhm. Wir kennen uns, weil wir uns bei einer gemeinsamen Produktion mal begegnet sind. Mhm. Da haben wir aber beide einen Workshop gegeben, wenn ich mich recht erinnere.
Mehrfach haben
wir zusammen Workshops gegeben. Mhm. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal beim Estrell in Berlin begegnet. Mhm. Und dann sind wir uns tollerweise vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich genau einem, noch nicht ganz einem Jahr, bei der GSA, der German Speakers Association, wieder begegnet. Und wir haben nicht nur das gleiche Thema, sondern haben da auch sehr wild getanzt. Genau, du hast gesagt, ich soll dich ein bisschen vorstellen.
Ja, das wär toll. Ja.
Ein paar Dinge weiß ich, deswegen wundert euch bitte nicht, dass ich jetzt am Anfang so viel quatsche. Gleich ist Matthias dran. Du bist Regisseur, du hast lange als künstlerischer Leiter für die damals noch Stageholding, wenn ich mich recht erinnere, hieß es. Stage Entertainment dann irgendwann. Mhm. Als künstlerischer Leiter gearbeitet. Du hast ganz viel Regieerfahrung, aber du bist mittlerweile auch im Bereich Workshops sehr aktiv. Mhm. Bis vor Corona hauptsächlich offline. Mhm. Arbeitest viel mit Speakern unter anderem, die auf die Bühne wollen und perfekten Vortrag halten wollen, inszenierst da regelrecht mit denen, aber du bist mittlerweile auch online unterwegs und nicht nur für Speaker, sondern auch für Unternehmen, für Menschen, im Prinzip auch so ein bisschen wie ich, die auf die Bühne wollen, nur dass ich quasi den schauspielerischen Hintergrund habe und du hast den Regie-Hintergrund. Habe ich das alles so richtig wiedergegeben,
Matthias? Total gut.
Du machst sogar nicht nur das, sondern machst auch Event-Inszenierungen, richtig?
Genau, ja. Das ist eigentlich mein Kerngeschäft die letzten Jahre gewesen. Da hatte ich auch ein eigenes Team, mit dem ich regelmäßig immer wieder Events gemacht habe. Habe jetzt aber so ein bisschen meinen Schwerpunkt zu den Impulspiloten verlagert, muss ich dazu sagen. Und arbeite viel mit Ralf Schmidt eben und seinen Kollegen und mache da eben jetzt ganz viel Online-Events, weil ja offline nun gerade nicht so häufig stattfindet oder noch nicht wirklich wieder stattfindet.
Ganz genau. So. Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen, tatsächlich genau vorm Lockdown bei der Winterkonferenz. Da warst du auch unterwegs, weil da eben die Winterkonferenz der German Speakers Association, weil die Kollegen der Impulspiloten da auch sehr aktiv sind.
Genau. Ganz genau. Ja. Ja, wir haben zwei Conventions gemacht praktisch. Also Ralf war Chairman für die GSA zweimal, schon 2014 das erste Mal. Da hatte ich mit Speaking noch gar nicht so richtig was am Hut. Und da hat er mich als Regisseur dazu geholt, eben diese ganzen verrückten Ideen, die er hat, dann auch umzusetzen und den Technikern klarzumachen, was er da eigentlich will. Und da fing so unsere kongeniale Arbeit so richtig an. Und seitdem, also ich habe ihn ja auch schon als Speaker gecoacht vorher, aber seitdem arbeiten wir halt wirklich viel bei Events zusammen und er hat die verrückten Ideen und ich kann dann gucken, wie man das dann umsetzt.
Apropos verrückte Ideen, Ralf geht ja im Hasenkostüm auf die Bühne bei einem Vortrag. War das deine Idee oder seine?
Das war eigentlich seine Idee. Also er sagte das so halb im Scherz, wie das dann immer so ist. Und man spinnt dann so rum und sagt dann, ja, Kaninchenfeeling, da müsste ich ja eigentlich im Hasenkostüm auf die Bühne. Und dann habe ich gesagt, und genau das machst du. Was ist ja Quatsch. Ach, das kann ich nicht machen. Der Petersberger Trainertage, das war sein erster großer Auftritt.
Wahnsinn, ja.
Das war sein erster Vortrag, also seine erste Keynote. Wo ich immer so sagte, ach so, das ist so eine Rede. Nein, nein, das ist eine Keynote, das ist was anderes. Da muss man ja unterhaltsamer sein, dann mach doch Hasenkostüm. Nein, das kann ich nicht bringen. Ja.
Und dann ist er wirklich...
Macht er auch immer noch, aber ich glaube jetzt nicht mehr ständig. Mhm. Ist ja auch sehr warm auf der Bühne, so ein Ganzkörper-Hasenkostüm.
Ja, wenn dann die Scheinwerfer kommen und so. Jetzt hast du es gerade kurz gesagt. Für die, die uns zuhören, es sind ja nicht alles Vortragsredner, wie wir sie aus der GSA kennen, Speaker. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Rede und einer Keynote?
Na, eine Rede ist ja, würde ich mal eher sagen, das, was man so kennt, wenn sich Ministerpräsident hinstellt an ein Rednerpult und dann etwas hat, was er abliest, was ihm jemand geschrieben hat. Er hat es, wenn er gut ist, vielleicht auch ein bisschen geübt. Das ist für mich so die klassische Rede. Gibt es natürlich auch in der freien Version, dass man das wirklich ad hoc sozusagen aus dem Stand liefert. Aber eine Keynote ist natürlich oft viel multimedialer. Dann gibt es natürlich PowerPoints, mehr oder weniger gute. Und dann gibt es natürlich auch viel Interaktion oder Spielchen, die man mit dem Zuschauer macht. Und halt viel mehr auch ein Dialog mit dem Publikum. Ne?
Jetzt hast du gerade gesagt, PowerPoint, mal mehr, mal weniger gute. Mhm. Bist du jemand, der sagt, auf keinen Fall PowerPoint? Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Oder sagst du, nö, meinetwegen können die Leute ruhig eine PowerPoint benutzen?
PowerPoint kann super sein, man muss es halt richtig einsetzen. Und man muss halt auch wissen, wann schalte ich die PowerPoint auch mal ab. Also wann habe ich mal nur einen schwarzen Hintergrund, weil jetzt soll der Fokus bei mir sein und nicht mehr auf irgendeiner Folie.
Total guter Punkt. Ich bleibe da noch mal kurz, ist nicht unser Hauptthema, aber trotzdem interessant. Wenn ich da jetzt aber einen Satz stehen habe und ich habe über den Satz schon gesprochen, darf ich den dann stehen lassen oder sagst du, nee, dann lieber eine schwarze Folie?
Naja, wenn es ein Satz ist, über den ich länger nachdenken muss, dann schon. Aber wenn es jetzt sowas ist, dass da so Zitate stehen, die dann auch noch laut gesagt werden, dann ist es ja betreutes Lesen.
Vorlesen, ja, genau.
So, und das muss natürlich nicht sein.
Jetzt bist du ja auch im Moment aktiv im Online-Training. Ganz brandaktuelles Thema, wie wir alle wissen, aus der derzeitigen Situation und hast selber auch schon Webinare gegeben. Wie machst du das da mit einer PowerPoint? Darf da mehr draufstehen als auf einer Keynote-PowerPoint oder sagst du, oh nee Leute, seid da auch vorsichtig, der Fokus soll ja bei mir als Webinarhalter liegen.
Naja, das ist immer so eine Frage. Also letztendlich packe ich da nicht so viel drauf und packe dann lieber nochmal die meisten Infos in ein Handout. Das finde ich auch immer ganz praktisch, wenn die Leute dann ja auch mittendrin dann sagen so, gibt es dann da ein Handout oder so, dass ich immer sagen kann, ja klar. Und dann gibt es natürlich im besten Fall halt eine Landingpage, wo das dann auch liegt und wo Leute im Zweifelsfall sich auch zu meinem Newsletter eintragen können oder sowas. Also das macht ja schon Sinn, das zu verknüpfen dann.
Für alle die nicht wissen, was eine Landingpage ist, Landingpage bedeutet, dass ich da eine Seite unter meiner, im Idealfall unter meiner Homepage habe, die genau von diesem Webinar dahin führt und wie du sagst, dann auch in den Newsletter eintragen und so weiter. Da sind wir im Bereich Online-Marketing. Also es ist ein ganz breites Feld. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Durch diese ganze Corona-Zeit bist du da digitaler geworden insgesamt? Hast du Dinge neu gelernt?
Ja, absolut. Ganz viel. Also zum einen der Eventbereich und ich glaube, das war ja das, was dein eigentliches Thema jetzt für uns heute ist.
Auch,
genau.
Auch, ja.
Aber auch
du hast halt so viel zu erzählen, wir müssen mal eine Schleife drehen.
Also der Eventbereich, zu dem kommen wir gleich, nur kurz, der Trainingsbereich, den du ja jetzt schon erwähnt hast, der ist natürlich wirklich, also notgedrungen. Ich hatte ja im April vor, mal einen Workshop selber zu organisieren. Ne? Sonst habe ich ja immer Workshops für die GSA gegeben oder für andere Veranstaltungen oder so. Da hatte auch Trainerkongress, eigentlich war ich gebucht für einen Workshop.
Der war
so, der natürlich dann auch nicht stattgefunden. Und so, und das war dann so der Moment, wo ich so merkte, okay, wenn ich jetzt diesen Workshop irgendwie noch machen will, es gibt ja schon erste Anmeldungen, dann muss ich den jetzt online machen. Und das war auch für mich eher schwierig, mir das vorzustellen, ob das wirklich geht. Und war dann angenehm überrascht, dass es funktioniert hat und habe dann eben gesagt, gut, dann mache ich das gleich nochmal. Und jetzt bin ich eben gerade dabei, eben wirklich den Online-Kurs, den ich schon lange machen will, wirklich als Blended Learning-Version jetzt zu machen. Da gibt es dann Dinge, die sind online abrufbar, da gibt es mehrere Tools, mit denen man dann arbeiten und seinen Vortrag entwickeln kann. Und es gibt aber eben auch Live-Sessions, wo ich dann eben in der Gruppe von maximal 10 Leuten dann arbeiten will. Also das ist so der Plan.
Und aber alles online, also du baust gar keine online. Präsenzgeschichten dann damit nee. Ein.
Also ich hatte das ursprünglich mal gedacht mit Präsenz. Jetzt habe ich aber den Fokus bei diesem Online-Workshop wirklich auf, also diesem Online-Training, wie ich es nenne, wirklich auf der Entwicklung von einer Keynote, von einem Vortrag, von einem Webinar-Präsentation oder einer YouTube-Serie oder was immer die Leute im Moment eben so entwickeln wollen, womit sie auf eine Bühne wollen, ob virtuell oder real, ist ja dann letztendlich völlig egal. Ich brauche immer einen roten Faden, ich brauche immer eine Dramaturgie und ich brauche immer eine Klarheit, was ich letztendlich den Leuten da erzählen will und was die damit auch tun sollen nachher. Was ist mein Call to Action? Und um das auf den Punkt zu bringen, da entwickle ich jetzt sozusagen das Programm. Und da geht es weniger um Performance. Also jetzt ging es sozusagen in der letzten Zeit ja sehr um Online-Performance. Ja. Dazu habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben, wie man gut performt vor der Kamera, weil ich da jetzt auch die letzte Zeit schreckliche Dinge gesehen habe.
Ich du weiß nicht, ja wovon auch. Du sprichst.
Und da gibt es natürlich eine Menge einfache Dinge, die man tun kann. Und das weißt du ja. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Und das ist jetzt das, was ich die jetzt so in der Haupt-Corona-Zeit war, das so das Thema, mit dem auch ganz viele Leute zu mir gekommen sind. Und das war dann auch sinnvoll, das natürlich auch online zu unterrichten und dann online eben auch den ganzen Workshop abzuhalten und live auch gleich zu sehen, wie wirkt es jetzt, was ich tue. Aber langfristig möchte ich ein Programm machen, wo Leute, die auch gerade nicht nur vor der Kamera, sondern auch live auf der Bühne stehen, natürlich eine bessere Bühnenpräsenz entwickeln und so. Und da werde ich dann auch wahrscheinlich wieder Workshops machen, die dann auch live sind. Aber das ist der übernächste Schritt.
Ja, das ist der übernächste Schritt. Ich habe heute Morgen gerade ein Telefonat mit jemandem geführt, wo ich auch gesagt habe, ja, möchten Sie das in Präsenz oder möchten Sie es online? Und dann sagte sie, das weiß ich noch gar nicht so genau, aber eigentlich wäre ja auch so eine hybride Lösung möglich. Sprich, was in Präsenz zu starten, unter Einhaltung der Hygienevorschriften ist es ja durchaus möglich. Ja. Und dann online noch was draufzusetzen.
Ja,
was
oder ja umgekehrt.
Auch, oder umgekehrt, also je nachdem. Ich bin ja auch immer ein Freund, wenn man sich mal in Präsenz einmal trifft. Ich bin auch froh, dass du heute bei mir hier im Büro sitzt. aber natürlich lernt man sich da kennen und kann dann online weitermachen oder eben andersrum.
Genau.
Das finde ich super, weil natürlich Reisezeiten entfallen. Und. Aber was viele unterschätzen, es bedarf viel mehr Vorbereitung.
Ja.
Ne? Und da kommen wir auch zum Thema hybride Events. Wir sagen gern Schweineüberleitung dazu.
Was? Eine Schweineüberleitung?
Eine Schweineüberleitung, genau. Okay. Passt jetzt total gut. Also hybride Events. Du bist da jetzt sehr aktiv gewesen und hast da ganz viel gemacht. Mich würden ein paar Punkte dazu interessieren. Das eine ist, wie lange sind solche Events? Wie lange kann man die Zuschauer wirklich bei solchen Events dabei halten? Es ist ja bei Online-Training schon so ein Thema.
Ja.
Ich habe schon alles gegeben von 90 Minuten bis 8 Stunden.
Ja.
Aber also, da muss man natürlich sehr aktiv sein. Wie ist es bei
also
den Events?
Mein Workshop ging 6 Stunden, da hatten wir aber noch eine Pause, also 7 Stunden
das
insgesamt.
Das muss man auch machen, ja genau.
Das war dann aber so, dass ich es beim zweiten Mal dann doch auf 2 halbe Sessions aufgeteilt habe, also einen Nachmittag und dann am nächsten Tag weiter. Fand ich auch besser, da kann man dann auch das besser verarbeiten. Aber bei einem Online-Event war das längste, was ich jetzt mitgearbeitet hatte, waren, ich glaube, 7 Stunden, 8 Stunden. Also das ging, glaube ich, morgens um 9 los. Oder das ging sogar länger. Ich glaube, das ging bis 17 Uhr. Und das war schon grenzwertig.
Und was macht ihr dann, um die Leute dabei zu halten? Also, weil 8 Stunden vorm Rechner ist natürlich, klar, das kennen im Moment alle, weil sie im Homeoffice sind oder die noch im Homeoffice sind oder teilweise im Homeoffice sind, kennen das ja, aber da ist man eben zu Hause und kann mal auf Toilette gehen und nimmt vielleicht das Headset mit und so.
Pausen einbauen, denke ich, also das haben wir gemacht und wir hatten halt auch so immer so ein bisschen live was noch dabei. Also da war es ein Beatboxer, den wir hatten. Bei einem anderen Event war es ein Pianist, der dabei war. Und dann kann man sich was wünschen bei dem Pianisten. Dann können die Leute irgendwie unter 3, 4, 5 Songs abstimmen, welchen sie jetzt hören wollen. Oder wir hatten eben den Beatboxer, der einen kleinen Mini-Workshop gemacht hat und Leuten gezeigt hat, wie das Prinzip von Beatboxing funktioniert. Also ich mache ja dann mit der Stimme so einen Rhythmus wie eine Drum-Machine, wie ein Schlagzeug. Und das kann halt totalen Spaß machen. Das lockert natürlich auf, hat mit dem Thema dieser Veranstaltung gar nicht so viel zu tun gehabt.
Das wollte ich gerade fragen.
War aber total auflockernd. Was wir auch hatten, was ich sehr klasse finde, ist eine Graphic Recorderin, die dann eine Kurzversion des Vortrags zusammengefasst hat immer. Mhm. Und da waren es halt so manchmal 20 Minuten, eine halbe Stunde Vortrag. Und sie hat dann in 3 Minuten sozusagen zusammengefasst, gezeichnet und dann erklärt, die ist auch Comedian, also insofern kann die das auch auf eine sehr witzige Art dann eben auch rüberbringen, was sozusagen aus ihrer sehr subjektiven Sicht die Quintessenz war. Mhm. Und hat dann eben Dinge manchmal auch angefangen, nicht nur zu zeichnen, sondern hatte dann plötzlich auch Gegenstände, die sie in die Kamera gehalten hat,
ah,
und die sie kombiniert hat mit irgendwas Gezeichneten und so. Also es war sehr, sehr lustig.
Also eine hohe Abwechslung, mhm, nicht immer die gleiche Person.
Ja.
Es gab wahrscheinlich einen Moderator, der, genau, durchgeführt hat. Und es gab ja aber auch unterschiedliche Vorträge an
dem Tag. Und Gesprächspartner.
Und Gesprächspartner. Also Interviews haben auch stattgefunden.
Genau, ja, du hast eben einen Gesprächspartner, mhm, als Moderator und oft wechselnde auch. Ne? Also, mhm, dass du sagst so, oder du hast Leute zugeschaltet und hast dann so eine kleine Diskussion geführt mit 3, 4, 5 Leuten.
Mhm.
Und das war schon sehr abwechslungsreich dadurch. Und kam sehr gut an. Also da waren die Leute dann auch recht lange dran. Also ich glaube, was so ein gutes Zeitmaß ist, so 3 bis 4 Stunden.
Mhm.
Ich glaube, das ist, also wenn man so weiß, es geht den ganzen Vormittag oder es, ne, das ist dann auch realistisch. Aber so ein ganzer Tag, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Das ist schon lang, ne?
Ja.
Also,
ja,
was ich manchmal gefragt werde, ist das Thema Netzwerken. Wie kann, mhm, das da stattfinden?
Mhm.
Weil natürlich... Wir kennen es ja auch, mhm, jetzt, wenn wir von der GSA-Convention zum Beispiel sprechen oder, mhm, auch von der Winterkonferenz, da passiert natürlich ganz viel, mhm, neben den Vorträgen.
Ja.
Und ich habe da einfach auch schon wundervolle Menschen kennengelernt, mhm, oder eben wieder getroffen.
Mhm.
Wie kann man dem Raum geben? Findest du, dass das da Raum braucht, auch als Regisseur der Gesamtinszenierung, mhm, sozusagen? Ist das was, wo du sagst, ja, dem kann man da so und so Raum geben,
mhm,
oder... muss man einfach damit leben, online und offline ist halt ein Unterschied.
Also ich finde, da ist schon ein Unterschied. Ich habe noch nicht so richtig das Tool für mich gefunden, wo ich sage, das ist jetzt auch zum Netzwerken perfekt.
Mhm.
Es gibt eins, dessen Name jetzt tatsächlich leider nicht einfällt, was wir fast genutzt hätten für ein Event und dann doch nicht genutzt, mhm, haben, aus diversen technischen Gründen. Das ist eine Plattform, das fand ich ganz klasse, weil man sich da sozusagen an so Tische, an virtuelle Tische begeben kann. Und,
mhm,
du siehst praktisch, wer da ist,
ja, mhm,
kannst da hingehen und kannst mit demjenigen und bist praktisch in dieser Blase,
mhm,
und mit diesen Leuten kannst du dann chatten oder sogar reden. Ich glaube, es war sogar mit, man konnte, glaube ich, sogar auch die Kamera und das Mikro einschalten. Aber leider, wie gesagt, also das haben wir nicht genutzt und das wäre für mich jetzt so das einzige Tool. Also wenn das ein Tool kann,
mhm,
dass ich wirklich sagen kann, ich kann hier in eine kleine Dreier-, Vierer-Gruppe mit reingehen,
mhm,
und dann habe ich die Leute auch sichtbar über ihre Kamera,
mhm,
dann würde das für mich funktionieren.
Mhm. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen bei dem technischen Aspekt, mhm, auch gewesen. Jetzt sind wir ja aber beide Menschen, die ganz viel, mhm, Wert auf Wirkung legen,
mhm,
und wie wirke ich vor der Kamera, wie, mhm, kann ich das rüberbringen? Wenn du jetzt die Frage von jemandem bekommen würdest, Matthias, ich muss da einen Vortrag halten,
mhm,
ich habe aber Respekt vor der Technik.
Mhm.
Also es ist ein virtueller Vortrag, im, mhm, Zweifel ist der sogar live,
mhm,
der findet live statt, ich soll wirklich online sein. Was mache ich denn, wenn ich nicht so technikaffin bin und jetzt nicht wie bei uns in der GSA-Gruppe gehen, mhm, gerade Stream Deck, Arte Mini und ich weiß nicht, wie diese ganzen, mhm, Sachen heißen, durch die Decke. Ich habe aber nur meinen Laptop,
ja,
und mit Glück habe ich noch eine Bürolampe, die ich irgendwie, mhm, einstellen kann. Und ich habe mir noch für 20 Euro ein Smart Lavalier zugelegt.
Mhm.
Was würdest du dieser Person raten?
Naja, vor allen Dingen rechtzeitig anzufangen zu üben.
Mhm.
Mit der Plattform, auf der es dann auch stattfindet.
Mhm.
Also zu sagen, wenn das jetzt Zoom ist, dann muss ich halt mal mit Zoom mal ein paar Versuche starten.
Mhm.
Und dann muss ich auch im Zweifelsfall eine Aufnahme davon machen und mir das angucken,
mhm,
und mir das anhören und dann mal ganz selbstkritisch sagen, ist das ein guter Ton? Ist das ein gutes Bild? Ist der Hintergrund sinnvoll? Oder muss ich vielleicht in meinem Bücherregal mal ein bisschen aufräumen, was in meinem Hintergrund ist? Oder,
ja,
lauter solche Sachen. Und klar, Licht spielt natürlich auch eine Rolle. Ja?
Mhm.
Wäre natürlich schon schön. Ich hätte eine Leuchte, die vielleicht nicht so ein gelbes, rotstichiges Licht irgendwie in den Raum sendet, sondern halt so eine Tageslichtlampe, wie man sie halt so... als Fotoleuchten, wie du sie ja hier auch in deinem Studio hast. Und,
mhm,
die sind ja nun nicht teuer. Das kann man ja mal für 20, 30 Euro sich zulegen.
Ja.
Wenn man sowas öfters macht, dann ist es ja eine Investition, die sich lohnt.
Also für mich ist es eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt, egal ob ich jetzt Speaker bin oder ob ich ein Geschäftsführer bin. Ja, klar. Ich habe gerade einen Workshop gegeben zu genau diesem Thema und während des Workshops fing der Geschäftsführer schon an, also waren mehrere Teilnehmer und es lachten dann alle, weil er sagt, ja, ich habe ja so ein Licht stehen, aber muss ich das vielleicht mal anders einstellen? Und dann hat er während des Workshops schon umgestellt und alle so, ja, so sieht das viel besser aus. Mhm. Manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten.
Ja, es sind Kleinigkeiten. Also auch mit dem Mikro, also wo steht es, habe ich das an mir, wenn ich mich bewege, raschelt das und so weiter. Ja, das sind alles Sachen, die man letztendlich ausprobieren muss. Man kann es nicht 5 Minuten vorher anschließen und glauben, dass es funktioniert. Mhm. Also du sagtest es ja schon, also online braucht mehr Vorbereitung. Mhm. Bei offline kannst du in den Raum vielleicht eine halbe Stunde vorher und an den Flipchart deine 2, 3 Sachen schreiben. Also wenn du mit Flipchart online arbeiten willst, was ich jetzt letztens auch zum ersten Mal so gemacht habe und was dann besser funktioniert hat, als ich dachte, aber das mache ich natürlich auch nicht erst dann, wenn es losgeht, sondern da muss ich einen Tag vorher schon mal auch die Kamera so einrichten, dass man den Flipchart auch lesen kann, da muss ich auch gucken, ist das groß genug geschrieben und habe ich Post-its, die ich vielleicht dran kleben kann, dass ich nicht alles schreiben muss von der Hand, das dauert ja ewig.
Ja, absolut.
Ja, das ist vielleicht live noch okay, aber online ist halt die Aufmerksamkeitsspanne kürzer. Dann muss ich das vorbereiten.
Und was ich feststelle ist, oder auch schon lange festgestellt habe, du musst online mehr kommentieren.
Ja.
Während du in Präsenz die Leute sehen ja, was du gerade machst, ob du an den Rechner gehst und den gerade aufmachst und den Beamer anschließt, weil der wieder ausgegangen ist morgen, kein Problem. Mhm. Aber online musst du es kommentieren und die Leute mitnehmen.
Ja. Ja, und wenn du das tust, also wenn du mit offenen Karten spielst, dann glaube ich, ist auch die, das, wie soll man sagen, also das Verständnis dafür, dass dann auch mal was schief geht, ist höher. Mhm. Als wenn du so tust, als wenn nichts wäre und es aber trotzdem scheiße ist. Also du musst dann schon damit umgehen. Also ich hatte auch schon so Situationen, dass ich das Webinar angefangen habe und ich hatte mein super duper Mikrofon angeschlossen. Aus irgendeinem Grund hat es irgendeine Störung gehabt. Und dann habe ich aber eben die Leute auch gefragt, schreibt mal in den Chat, ist Bild und Ton gut? Und dann kam, Ton ist fürchterlich.
Ja.
Und ich hatte beim Testen vorher schon einmal diesen Moment, wo ich gemerkt habe, ja, irgendwas stimmt da nicht. Und habe dann relativ schnell umschalten können auf das eigentlich schlechtere Mikro vom Notebook, also beziehungsweise vom Rechner. Aber das war dann immer noch besser, als diese Störung zu haben.
Das heißt, einen Backup-Plan zu haben?
Ja.
Also immer
doppelt. Also bei online muss man immer ein Backup haben. Das ist wirklich ganz gemein. Also wir haben jetzt so große Online-Events gehabt, wo so mehrere hundert, teilweise 1000 Leute zugeguckt haben.
Wahnsinn.
Und dann hatten wir echt, also mit den Streaming-Plattformen, das ist Wahnsinn. Du hast ja keinen Einfluss darauf. Also der absolute Super-GAU war, wir hatten halt mehrere Streams, die liefen über, ich sag jetzt nicht über welchen Anbieter, ich bin so fair, aber die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Wir hatten dann mehrere Streams gleichzeitig, weil in mehreren Sprachen.
Wahnsinn.
Da waren mehrere, also da waren wirklich Übersetzer in der Kabine vor Ort bei uns und die haben live übersetzt, wie du das von der Veranstaltung kennst, in Englisch und in Französisch und dann hatten wir natürlich noch den deutschen Stream und nachher war aus irgendwelchen technischen Gründen, auf die unsere Techniker keinen Einfluss hatten, plötzlich alle Tonspuren auf dem deutschen Stream. Die Leute hörten dann eben Ralf, der moderiert hat, mit seiner Gesprächspartnerin auf Deutsch und dazu noch die französische und die englische Simultanübersetzung. Und dann drehst du am Rad, weil du darauf eigentlich nichts, also kannst es ja nicht.
Keinen Einfluss
so. Hast. Ja. Und irgendwann hat sich das dann berappelt und dann wurde es ganz absurd, dass dann Technikerkollegen, die in einer anderen Stadt saßen, dann uns gesagt haben, ja, also bei uns hier ist alles gut.
Wahnsinn. Jetzt hast du gerade gesagt, da haben Tausende von Leuten zugeschaut. Mhm. Glaubst du, dass es auch eine Chance ist durch diese Online-Geschichte dass man mehr Leute erreichen kann, als eigentlich geplant sind?
Ja, ich glaube schon. Mhm. Also mir haben auch Leute gesagt, ja, also wenn du jetzt den Kurs live in Berlin gemacht hättest, dann wäre ich zu dem Workshop wahrscheinlich nicht, also das hätte ich nicht gemacht.
Mhm.
Aber jetzt online konnte ich das ja, das war ja, ja, das war super. Konnte ich dann schnell mal mitmachen, so in etwa.
Und ich möchte keine Preise nennen, aber bist du preislich? Das ist ja immer wieder ein Thema. Mache ich online günstiger? Mhm. Jetzt haben wir aber eben schon gehört, nee, der technische Aufwand und der Aufwand überhaupt ist viel, viel höher.
Ja.
sagst du dann, okay, dafür geht halt die Reisezeit weg?
Naja gut, jetzt in dem Fall hatte ich tatsächlich weniger Kosten. Ich hätte einen Raum mieten müssen, ich hätte ein kleines Catering noch bereitstellen müssen und so weiter und so weiter. Die Leute hätten natürlich Kosten gehabt mit Anfahrt und vielleicht auch Übernachtung und so. Also es ist auf jeden Fall kostenintensiver für alle Beteiligten. Und das Geld habe ich natürlich gespart. Und weil ich erstmal unsicher war, wie die das annehmen, wenn das jetzt online ist, bei einer Sache, die ja doch zu dem Zeitpunkt noch ganz stark mit Bühne und Bühnenwirkung zu tun hatte, habe ich dann eben gesagt, okay, ich mache dann ein 1:1-Coaching für jeden noch eine Dreiviertelstunde on top.
Super.
Das, dafür ist es der gleiche Preis wie offline.
Es ist aber auch ein Learning gewesen bei mir. Jetzt muss ich persönlich sagen, ich habe einen Workshop gegeben, obwohl ich ja schon lange im digitalen Raum unterwegs bin, aber da habe ich so viel konzeptioniert, das hat einfach unfassbar viel Zeit gekostet, weil du ja zum einen gucken musst, ja, sie haben ja ihr bestehendes Präsenzseminar, ja, aber das musst du ja erstmal digital umstellen und dann musst du eben noch mehr mit PowerPoint arbeiten oder mit was auch immer, muss interaktiver werden, es ist einfach anders, also deswegen kann ich allen nur empfehlen, werdet nicht günstiger.
Nee, eigentlich ist nicht. Also ich finde, es ist ja anstrengender.
Auch für dich als Trainer ist es ja anstrengender, weil du die ganze Zeit on bist und nie dich umdrehen kannst.
Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch so, auch durch diese ganzen Hybrid-Events gemerkt, du musst halt viel genauer sein, viel exakter sein. Also da haben wir ja oft so das Thema, wir schalten dann Leute zu, die sind dann über Zoom oder Skype, werden die zugeschaltet. Die müssen natürlich vorher angerufen werden, mit denen musst du vorher einen Test machen, dass deren Equipment halbwegs gut funktioniert.
Ja.
Dann funktioniert irgendwas nicht, dann rennen die mit irgendeinem Handy durch den Garten und wundern sich, dass sie keinen Empfang haben und so. Und du sagst so, ja, das geht aber dann morgen so nicht. Ne?
Ja.
Da brauchen wir eine Lösung.
Ja.
Und das kostet dich erstmal viel Zeit. Und wenn du dann die Leute zuschaltest, dann müssen die natürlich auch schon 10 Minuten vorher on sein und du musst sie, ne, parallel zu dem laufenden Programm, musst du natürlich gucken, ist da jetzt alles schön oder ist da plötzlich der Ton nicht da aus irgendwelchen Gründen. Und dann, also da bist du so auf so mehreren Dingern gleichzeitig dann so am Kämpfen.
Ja.
Und dann hast du noch Leute vor Ort. Dann hast du dann vielleicht noch einen Kunden vor Ort, der dann interviewt wird, der dann total aufgeregt ist, weil Kamera und alles viel schlimmer und so. Und dann hast du vielleicht noch Kunden, die dann zu Hause oder im Büro an dem Rechner sind und die dann plötzlich ein Feedback geben und sagen, oh, da ist eine Maus im Bild, wieso ist da die Maus immer im Bild? Also wir haben dann plötzlich eine Maus im Bild. Also ich meine jetzt Computer-Zeige-Dings von der Maus. Der Zeiger der Maus war dann irgendwie die ganze Zeit mitten im Bild und war dann immer genau da, wo du sozusagen so im Gesicht von dem, der gerade irgendwie moderiert, wo du dann irgendwann denkst, wo kommt denn jetzt diese Maus her? Also da sind auch Leute, die wirklich viel Event-Erfahrung haben, Techniker, die das jahrelang machen. Hervorragende Tontechniker, Videotechniker und so weiter, mit denen wir arbeiten, sind dann manchmal an einem Punkt, wo sie sagen, ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie das jetzt wieder passiert ist.
Ja, das ist wirklich, also ich glaube, aber im Moment sind die Leute auch noch so, dass sie das akzeptieren können, weil alle merken, wir sind auf dem Weg und lernen das gerade. Es ist ein Riesen-Learning. Ich finde, in den letzten 3 Monaten, 4 Monaten, was da passiert ist, ist unfassbar. Jetzt hast du eben eine Sache noch angesprochen, auf die würde ich gerne noch mal kurz mit dir zu sprechen kommen. Du hast über Lampenfieber gesprochen. Du hast auch gerade einen Blogbeitrag dazu geschrieben.
Ja, stimmt. Ja, richtig.
Wir kommen gleich am Ende noch dazu, wo man dich überall findet. Aber ich habe es bei LinkedIn gesehen. Also vernetzt euch gerne mit Matthias bei LinkedIn. Wenn jetzt da jemand steht, es gibt ja Menschen, die haben einfach, also es gibt ja diesen Spruch, den nutze ich auch mal wieder, es gibt mehr Menschen, die Angst davor haben, öffentlich zu reden, als zu sterben. Ja. Das hat mit Lampenfieber zu tun.
Ja.
Unter anderem. Gibt es für dich einen Unterschied, wenn die Leute noch so fit sind auf der Bühne und dann plötzlich vor der Kamera stehen? Und was rätst du denen dann?
Naja, also ja, gibt's schon. Also weil Kamera halt wirklich noch gnadenloser ist. Ne? Und du kannst es im Zweifelsfall zurückspulen und dir nochmal angucken und anhalten an der Stelle, wo der gerade ein ganz doofes Gesicht macht und so weiter. Also das, die Kamera verzeiht halt gar nichts. Also die Bühne, sage ich immer, ist eh schon gemein, weil die ist wie so ein Vergrößerungsglas.
Ja, absolut.
Du siehst ja jede Kleinigkeit, und wenn jemand einen Tick hat, der ihm nicht bewusst ist, dann wird der auf der Bühne plötzlich riesig. Mhm. Ne? Also manche Leute sehen es auch nicht. Aber ich sehe bei Leuten oft auf der Bühne Sachen, wenn ich denen das hinterher beschreibe, dann fallen die aus allen Wolken. Mhm. Wenn ich sage, du hast immer wieder das oder das gemacht oder du läufst ständig hin und her, bleib doch mal stehen. Was, ich laufe doch nicht hin und her. Also das ist das eine und vor der Kamera ist es halt noch gemeiner. Und was ich merke ist, das, die Tendenz habe ich auch, dass du vor der Kamera halt ohne Punkt und Komma redest. Mhm. Ja, man macht eben meistens keine Pause und man holt nicht Luft und so und redet weiter und bleibt mit der Stimme oben und geht nicht runter mit der Stimme, macht keinen Punkt, kein Satzende und das ist so, oh. Und was soll ich den Leuten raten, ist wirklich, ja, also sich sozusagen die Zeit zu nehmen, eben auch mal Luft zu holen zwischendurch und einfach mal einen Punkt zu setzen und das mal wirken zu lassen und diese Stille auszuhalten, die dann für ein paar Sekunden entsteht oder Millisekunden.
Und wenn die jetzt, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, weil, wie du sagst, die Kamera, das sage ich auch mal, gerade wenn es dann bei YouTube oder sonst wo eingespielt wird, ist es ja einfach immer wieder abrufbar. Ja. Und wenn die jetzt aber total aufgeregt sind und da auch egal, ob Kamera oder, oder Bühne, was rätst du den Leuten? Gibt es da Tipps?
Tja, also wie gesagt, ich habe einen ganzen Blogbeitrag.
Ja, lest den Blogbeitrag.
Da gibt es viele Dinge, die man tun kann.
Sag mal zwei
Sachen. Also die Vorbereitung ist das eine. Habe ich das vorher mal geübt? Oder ist das der Moment, wo ich zum ersten Mal laut spreche, was ich mir da überlegt habe? Also das ist, also ganz, kann ich nur abraten, das kann nur nach hinten losgehen. Mhm. Und das andere ist wirklich auch, ja, einfach mal ein paar Atemübungen zu machen. Also ich würde immer sagen, Atemübungen sind immer das Beste und vor allen Dingen erstmal ausatmen. Und nicht so einatmen, sondern wirklich erstmal Luft raus und am besten mit einem Sch oder mit einem F oder na, ein S, CH oder ein F oder ein S und darauf erstmal ausatmen und dann warten, bis von selber sozusagen die Luft durch die Nase wieder reinkommt und dann einfach sich mal da so mal 10, 20 Atemzüge Zeit nehmen.
Also wirklich auch innerlich zur Ruhe zu kommen.
Und dann außerdem sich überlegen, was wirklich passieren kann. Weil die Angst, die du ja ansprichst, es ist nicht Lampenfieber, sondern es ist tatsächlich schlimmer. Also das Lampenfieber haben ja alle. Das haben ja auch Leute, die als Profi auf die Bühne gehen. Das hast du auch als Schauspielerin. Und da kommst du nicht drum rum und das ist auch gut, weil das bringt dich auf ein anderes Energielevel.
Absolut. Man sagt ja, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, geh am besten gar nicht mehr auf die Bühne.
Genau, So, aber wenn du jetzt natürlich wirklich so eine Panik hast, dass du wirklich wie keine Luft kriegst und so weiter. Also
Redeangst.
Das ist ja genau das Thema eigentlich. Dann sitzt es ja tiefer. Das ist ja eine Angst, die ist ja so eine soziale Angst. Und die kommt ja eigentlich daher, dass wir sozusagen ja als Urmenschen immer in der Sippe unterwegs waren. Und wenn wir von der Sippe verstoßen wurden, dann war das ja ein Todesurteil. Weil du konntest in der Wildnis ja alleine eigentlich nicht überleben. Und diese Angst haben wir immer noch. Das heißt, wenn wir von einer Gruppe von Menschen sprechen, haben wir Angst, verstoßen zu werden. Und das fühlt sich dann manchmal wie ein Todesurteil an.
Ja, das stimmt.
Und wenn du dann den Shitstorm hinterher bekommst und dein YouTube-Video von allen gedisst wird, dann fühlt sich das ziemlich scheiße an.
Das stimmt. Und wenn es nur der Hintergrund ist, der jemanden nervt.
Ja, was auch immer.
Ja.
Also es gibt einen tollen Vortrag von der Monika Lewinsky, wie die hieß damals.
Die von Bill Clinton.
Die Praktikantin von Bill Clinton, die ist vor ein paar Jahren für einen TED-Talk wieder auf die Bühne gegangen. Weil sie irgendwie sich stark gemacht hat für Menschen, die online gedisst werden.
Ah, super,
Und sie sagt, wenn ich damals... Also das, was ich an Shitstorm bekommen habe über die Medien und über Briefe und was nicht alles, war die Hölle für mich als junges Mädchen. Wenn ich mir vorstelle, es hätte damals schon Facebook gegeben und Twitter, dann hätte ich mich umgebracht.
Ja, Wahnsinn.
Und deswegen fand ich das so klasse, dass die das mal so, also so aus dieser Erfahrung, die sie hat, mal zu sagen, die Tools, die es heute gibt, um Leute fertig zu machen, sind noch viel, viel, viel schlimmer.
Ja, Wahnsinn.
Also deswegen ist diese Angst nicht ganz unbegründet, Also sie hat ja, es hat es, also gedisst zu werden und wirklich, also verstoßen zu werden aus der Gemeinschaft, ist gemein.
Umso wichtiger ist die Vorbereitung. Gut, auf ihre Situation konnte sie sich jetzt nicht so wirklich vorbereiten.
Aber auf ihren TED-Talk hat sie sich sicher sehr gut vorbereitet.
Ja, ich verlinke den
auf den Punkt.
Super, ich verlinke den gerne in den Shownotes. Jetzt ist die Zeit fortgeschritten. Wir haben im Vorfeld schon so viel Zeit mit Quatschen verbracht, weil wir uns so gefreut haben, uns zu sehen und natürlich auch den Austausch der letzten Wochen miteinander verbracht haben. Gibt es noch irgendetwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest als letztes? Eine Message, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
Tja.
Vielleicht auch ein Learning von dir aus den letzten Wochen.
Du hast ja auch so einen Satz, den du immer gerne sagst, ne? Ja. Mit dem Perfekt ist nicht...
Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner.
Genau. Ja. Mhm. Ich habe unterdessen auch so einen Satz, den ich immer wieder den Menschen sage, die auf eine Bühne gehen oder vor eine Kamera oder Webinare geben oder Meetings und so weiter. Und was ich immer wieder feststelle, ist eben dieses ohne Punkt und Komma reden, dieses ich muss liefern.
Mhm.
Jetzt ist, ne, ich stehe jetzt im Fokus, also muss ich jetzt liefern. Ich muss jetzt präsentieren zum Beispiel. Mhm. Und da sind meine Kollegen und vielleicht sind es nur 5, 6 Leute.
Mhm.
Und trotzdem erlebe ich ja auch in solchen Meetings immer wieder, dann wird wirklich so blind drauf losgequatscht und keiner kommt mehr dazwischen. Und ich habe jetzt unterdessen wirklich mir so zu meinem Slogan gemacht, reden Sie nicht vor einem Publikum, sondern mit Ihrem Publikum.
Sehr, sehr schön.
Genau.
Das finde ich super. Ich hoffe, das Gefühl hattest du heute auch, dass du mit mir gesprochen hast. Und als letztes noch, wo können die Leute dich erreichen, wenn die sagen, oh, ich möchte lieber zu einem Mann gehen, der mich berät. Ich möchte eine tolle Gesamtinszenierung für ein Event haben zum Beispiel.
Ja.
Ich möchte mich fit machen für meinen nächsten Vortrag. Mhm. Ich möchte eine Story, das machst du ja auch super, eine Story bauen.
Mhm.
Du gehst ja auch wirklich mal mit dem Hasenkostüm außerhalb der Komfortzone. Wo können die Leute dich erreichen?
Na, eigentlich über meine Website ist am besten, ja.
Dann nenn die doch bitte mal. So, ich verlinke sie auch in den Shownotes.
Ja gut, das ist matthias-messmer.de. Also so ganz einfach, mein Name.
Sehr gut. Und man findet dich bei LinkedIn, man findet dich bei unterschiedlichen Netzwerken.
Ja, LinkedIn ist jetzt mein Fokus.
LinkedIn ist jetzt dein Fokus,
das kann ich gut verstehen. Da wird man am meisten mitkriegen, genau.
Ja.
Da werde ich jetzt öfters auch mal Dinge posten.
Sehr gut. Deine Blogbeiträge
genau, unter anderem. Blogbeiträge.
Sehr gut.
Und es gibt den roten Faden. Das ist ja so mein kostenloses Tool für jeden, der einen Vortrag oder eine Präsentation vorbereitet. Das ist immer sehr hilfreich.
Sehr gut. Verlinke ich auch gerne in den Shownotes, wenn du mir einen Link gibst. Also, vernetzt euch mit dem Matthias. Kontaktiert ihn, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr große Events, kleine Events, Vorgruppen sprechen möchtet, dann und einen Regisseur, einen erfahrenen Regisseur und einen sympathischen obendrein haben möchtet, dann kontaktiert den lieben Matthias Messmer. Matthias, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Hat großen Spaß gemacht.
Ich danke dir. Fand ich auch. Und ihr schaltet bitte wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Rock the Stage, der Bühnenpodcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Hinterlasst mir eine Bewertung bei iTunes. Jetzt spreche ich auch ohne Punkt und Komma, weil es ganz schnell gehen muss. Vernetzt euch mit mir und oder schreibt mir eine Mail an office@sonja-gründemann.de. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.